Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Freunde, schön, dass wir so viele heute sind. Hätte ich gar nicht gedacht bei dem Wetter. Denkt man sich vielleicht, ah, ich bleibe mal lieber zu Hause im Keller. Das Stichwort ist heute Morgen schon ein paar Mal gefallen. Ist es ja doch etwas kühler. Aber ich denke mal, wir kriegen das hier, wir sind ja noch auf der Schattenseite, ganz gut geregelt. Ich hoffe, ihr könnt noch aufmerksam folgen. Zu der Predigt heute, wir hätten die Predigt auch überschreiben können, wer bittet, dem wird gegeben. Das passt auch sehr gut. Ich bin vor ein paar Wochen, eigentlich Anfang des Jahres schon, das Thema begleitet mich schon ein wenig, über ein Thema gestolpert, das hier im Gottesdienst also auch immer wieder mal vorkommt, nicht als Thema, aber man kommt an diesem Begriff nicht vorbei, nämlich Weisheit. Also das Thema heute soll sein Weisheit, und wir haben ja Anfang des Jahres hier Inhouse-Seminare mit Holger Bauer gehabt. So ein paar Leute waren ja da, und da lernt man dann auch, es gibt Themenpredigten, es gibt Auslegung von Bibelstellen, und ich habe festgestellt, das ist jetzt ein Mix. Ich fange jetzt mit einer Bibelauslegung mal ganz klassisch an und versuche uns dann ein bisschen mit reinzunehmen in dieses Thema Weisheit. Und dazu gucken wir mal in Jakobusbrief. Ich habe das mal mit an der Wand. Da könnt ihr mitlesen. Jakobus 1, die Verse 1 bis 18 lese ich mal vor. Es geht nachher aber um einen speziellen Vers. Okay. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Das ist jetzt hier überschrieben mit Glaube und Ausdauer. Das sind auch zwei weitere Begriffe, die in diesem Zusammenhang auftauchen, neben Weisheit. Ich lese mal weiter. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein, und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein, denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren, die Blume verwelkt, ihre Schönheit schwindet, genauso wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Gott segnet denjenigen, der die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt, und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Alles, was gut und vollkommen ist, wird von oben geschenkt von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht. Noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Jede Menge Text, jede Menge Inhalt. Da kann man also ganz verschiedene Themen rausziehen. Ich möchte heute mal auf den Vers 5 uns mitnehmen und versuchen, darauf mal zu fokussieren. Vers 5 war ja, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Das soll mal das Thema sein. Wenn wir jetzt den Jakobusbrief, und das ist ja hier zum Beispiel so eine Studienbibel, mal ein bisschen rechts und links liest und sich das dann zusammenstellt, worum es hier geht, dann sehen wir hier ganz klar erstmal eine Grundstruktur in dem Text, den wir gerade alle zusammen gelesen haben. Der ist schon sortiert. Das ist also für denjenigen, der es jetzt hier wiedergibt, ganz einfach. Wir brauchen nur reinzuschauen. Wir erfahren was zum Autor, wir erfahren was zum Adressaten, wir erfahren, worum geht es eigentlich, was ist das Ziel und wie ist der historische Kontext. Also was ist denn da die Geschichte drumherum, wie gehört das jetzt hier in den Jakobusbrief? Und ja, beim Autor, wer hat den Brief geschrieben? Fängt gleich oben an, ganz, ganz oben, oder ist der weggebeamt, der Vers? Da steht in Vers 1a, Jakobus ist der Verfasser und Jakobus ist ein Bruder von Jesus. Ja? Und er ist der Gemeindeleiter in Jerusalem. Und er ist nicht zu verwechseln mit dem Apostel Jakobus. Erster Punkt. Zweiter Adressat. An wen geht das jetzt? Schreibt er diesen Brief? Da steht dann in 1b, an die jüdischen Christen des ersten Jahrhunderts, also den Urchristen, die in nichtjüdischen Orten außerhalb von Palästina lebten. Es geht insofern alle damaligen Christen um Jerusalem herum schon an. Und ich sage mal, auch weil es auch in der Bibel steht, auch uns heute. Wir kommen ein paar Mal drauf, warum es uns eigentlich heute auch noch betrifft. Was ist das Ziel? Danke. Was ist das Ziel? Ziel dieses Verses ist zu erläutern, wie ich mich denn als Christ richtig verhalten soll. Ja, welche Verhaltensweisen sind denn die richtigen? Gibt es denn sowas wie richtig? Ja, und da gibt es auch weitere Gedanken in dem Text. Wie kann ich im Glauben wachsen? Wie hängen die Dinge zusammen? Und auch die Erkenntnis, dass Gott gut ist, dass Gott es gut und barmherzig mit uns und mit seiner Schöpfung meint. Im Norden soll es ja auch ganz schön sein, habe ich ein paar Bilder entnommen, da im Norden, wenn man mit dem Schiff da rumfährt, ja, Gottes Schöpfung zu sehen, ist ja eine tolle Sache. So, historischer Kontext, wie gehört das hier, wie sortiert sich das, der Jakobusbrief und dieser Vers in die Geschichte ein? Der Jakobusbrief ist einer der frühesten Briefe im Neuen Testament und wurde wahrscheinlich vor dem Jahr 50 nach Christus geschrieben. Nachdem Stephanus gesteinigt war, das ist ja eine andere Geschichte, und gestorben war, das liest man in Apostelgeschichte 7, war das aber das Ereignis, was eintrat, was den Effekt hatte, dass sich die Christen auch in Jerusalem über die damalige Welt sozusagen verteilten und verstreuten und flohen, sodass also die Verfolgung der Christen ja zunahm und die Christen, also auch die Urgemeinde, nicht mehr dort bleiben konnte und im ganzen Römischen Reich verstreut wurde. Es gab jüdisch-christliche Gemeinden in Rom, in Alexandria, auf Zypern und in verschiedenen Städten Griechenlands und Kleinasiens, ne, sagen wir mal Türkei, so die Ecke. Da diese ersten Christen nicht durch etablierte christliche Gemeinden unterstützt wurden, schrieb Jakob ihnen als besorgter Leiter Briefe, um sie in diesen schwierigen Zeiten im Glauben zu stärken. Also das ist auch das Ziel dieses Briefes, die Geschwister im Glauben zu stärken. Und dann haben wir schon unsere Grundstruktur gehabt, die uns die ersten Antworten über diesen ganzen Bibeltext gibt, wann er geschrieben wurde, von wem er geschrieben wurde, wen es interessierte und an wen er geschickt wurde und warum er denn geschrieben wurde. Soweit eigentlich ganz einfach. Punkt. Könnte ich jetzt aufhören. Ich nehme uns nochmal mit rein. Wenn man nämlich jetzt guckt, worum es eigentlich geht und warum jetzt dieser Vers an die Christen damals und ich denke auch an uns heute geschrieben wird, können wir meiner Meinung nach Folgendes festhalten. Es geht letztendlich darum, dass die verstreuten Christen damals und halt wie auch heute in einer Umgebung leben, naja, mal abgesehen davon, dass wir hier im katholischen Münsterland auch noch leben, ja, aber dass wir in einer Umgebung leben, in der man permanent in Versuchung steht, zunehmend weltliche Ansichten und Werte, ich nehme mal diese Begrifflichkeiten, als echten Glauben durchgehen zu lassen, das zu akzeptieren oder zu tolerieren. Das ist ja eigentlich heute so in. Ne? Warum sage ich das? Wir haben vielleicht noch die Predigt von Patrick Falkenhayn im Ohr. Da war ja der Tenor Jesus allein. Nur der Glaube an Jesus, an Jesu Tod und Auferstehung und damit an die Vergebung der eigenen Schuld und Sünde, diese sind erforderlich, um gerettet zu werden. Das ist heilsbringend, das ist errettend. Es gibt keine andere Schwelle, keine Schwelle zu überschreiten oder keine Gemeinderegel oder Kirchenregel zu beachten. Jesus allein. Punkt. Das war ja da der Tenor. Wenn man jetzt allerdings, und das hat er ja dann auch angefügt, sich dann anschaut, wie ist denn jetzt mein Lebenswandel bislang gewesen oder meine Lebenseinstellung oder meine gelebten Wertevorstellungen, ja, und sie mit dem vergleicht, was eigentlich Gott in seinem Wort uns sagt, dann kann man sich fragen, gefällt das Gott eigentlich? Kann das so bleiben? Ist das alles Taco? Oder muss ich mich irgendwie mal damit beschäftigen und mich da mal reflektieren? Frage ich danach, was Gott gefällig ist? Helfen mir meine Geschwister dabei, das auch rauszufinden? Öffne ich mich Jesus gegenüber und stelle mich in Frage? Und will ich mich von ihm eigentlich auch verändern lassen? Das ist ja dann die Konsequenz. Wenn wir in unser christliches Abendland schauen, oder wenn ich das mache, ich spreche ja gerade von mir, dann sieht man ja um uns herum mit alles, was einen prägen will, was unseren Glauben beeinflusst, was Maßstäbe setzt oder auch Maßstäbe herausfordert. Und ja, wenn wir uns also hier so umschauen, dann ist da vieles Gutes dabei. Ja, das muss man sicherlich sagen, wir leben in einem tollen Land, wir haben hier alles, es ist sehr reich, wir haben Wasser, wir haben Arbeit ohne Ende, wir haben heißes Wetter zurzeit, es wird immer mediterraner, aber es ist einfach toll. Es gibt Glaubenskonferenzen, es gibt Kirchen, es gibt Gemeinden, es gibt uns hier, Christen, die sich treffen, Christen, die Jesus nachfolgen möchten. Jede Menge Gutes und Beeindruckendes, aber auch jede Menge Bedrückendes. Da wir, sag ich mal, in einer immer weniger christlichen Umgebung leben. Das ist in Europa so, das ist in Deutschland so, zunehmend so. Man braucht sich, da hängt ja der Plan da von Open Doors, nur den Index anzuschauen. Das ist seit Jahren ja mindestens stagnierend, wenn nicht immer schlimmer werdend. Ja, Christen, die verfolgt werden, die heute immer noch verfolgt werden, wie damals in Jerusalem. Wir haben es vorhin gehört, wir können uns hier nach wie vor frei versammeln, Gott sei Dank. Aber es ist ja die sogenannte Welt permanent um uns herum, die uns im Alltag begegnet und uns prägen will. Wir leben ja mittendrin. Sind wir hier selbstkritisch und offen, was alles da auf uns einströmt? Unser christliches Abendland verliert aus meiner Sicht immer mehr an Kontur und Profil. Und somit, sag ich mal, ist der Jakobusbrief auch für uns heute sehr bedeutsam, weil er uns daran erinnert, dass Glaube im Sinne der Bibel unser Leben verändern will und durchaus konträr zu unserer Umwelt und zu unserer Umgebung sein kann. Das heißt im Umkehrschluss, Profil zeigen zu können und auch Profil zeigen zu müssen. Mache ich das? Machen wir das hier als Gemeinde in Borken? Es ist immer einfach, sowas von hier vorne auch zu sagen. Ich nehme mich da jedes Mal auch mit rein. Ich will das hier nicht besser wissen. Aber die Fragen muss man sich in diesem Kontext mal stellen. Ich habe jetzt meine Meinung gesagt und mancher wird sie teilen, mancher vielleicht nicht. Wir wollen aber mal schauen, was die Bibel hier aussagt. Wir sehen hier Jakobus, der eine Hilfestellung anbietet. Er gibt eine Hilfestellung und einen guten Rat an die verstreuten und verängstigten Christen seiner Zeit weiter. Jakobus sagt, liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld wird euer Glauben zur vollen Reife gelangen. Den Rest habe ich gerade zusammengefasst. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann bitte er Gott einfach darum. Diese Kausalkette, also die Dinge, wie sie jetzt hier zusammenhängen, gerade beschrieben und von mir vorgelesen wurden, die gucken wir uns jetzt nochmal an, inhaltlich an. Was heißt das nun? Ich fange mal mit der Erkenntnis an. Jemand, also auch jemand von uns, hat erkannt, dass es ihm oder ihr an Weisheit mangelt. Wie stelle ich das denn nun fest, dass es mir an Weisheit mangelt? Wie geht denn das? Ja? Was heißt denn Weisheit eigentlich? Da kann man in viele Quellen gucken, ins Internet, in den Duden, wenn es den noch gibt, weiß ich gar nicht. Also ich habe ins Internet geguckt und Weisheit, altgriechisch Sophia, lateinisch Sapientia, bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit zu haben, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Soweit die Definition. Es gibt darüber, wenn man im Netz mal nachschaut, unendlich viele weitere Definitionen, weil der Begriff Weisheit in vielen Zusammenhängen auftaucht und gebraucht wird, nicht nur im christlichen Sinne. Ja, aber in der Regel bewegt man sich da in den Spannungsräumen zwischen Rationalität und Intuition, Wissen und Glauben sowie zwischen Erfahrung und Instinkt. Ne, also zum Teil greifbar, aber zum Teil auch wieder nicht. Es gibt eine weitgehende Übereinstimmung darin, dass Weisheit von geistiger Beweglichkeit und Unabhängigkeit zeugt. Und sie befähigt ihren Träger, systematisch Dinge zu denken, zu sagen, zu tun oder zu wiederholen. Nochmal, also systematisch Dinge zu denken, das heißt, so eine weise Erkenntnis zu haben, einen weisen Entschluss zu fassen, ein weises Urteil, lesen wir ja auch in der Bibel. Systematisch Dinge zu sagen, zum Beispiel ein weises Wort oder einen Rat. Systematisch Dinge zu tun, also ein weises Verhalten an den Tag zu legen. Weisheit kann damit auch bedeuten, den Umgang von Worten sich zu überdenken. Ja, wie gehe ich eigentlich mit meinen Worten um? Und systematisch Dinge zu wiederholen, da sie sich in einer entsprechenden Situation als nachhaltig sinnvoll erwiesen haben. In der Berufswelt heißt das Lessons learned, ja, oder wir machen Erfahrungen, wir machen es besser, weil wir hatten es ja schlechter und man lernt aus diesem Ganzen. Also man kann dann Dinge auch wiederholen. Was ist jetzt? Also die Schlussfolgerung daraus, gibt es Auswirkungen? Wenn ich das jetzt hier beachte, hat es eine Verhaltensänderung zur Folge? Kann Weisheit tatsächlich dazu führen, mein Verhalten zu ändern? In unserem Text hier stellt jetzt ja jemand fest, dass er nicht in der Lage ist, beziehungsweise nicht so gut ist, von Gott geführt zu denken, zu reden und zu handeln. Konkrete Frage, die wir ja hier auch gestellt bekommen: Was soll ich tun? Wie soll ich mich nun verhalten? Mal als Einschub, wenn ich an so einer Stelle bin, zu fragen, was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Da muss man ja erstmal hinkommen. Da muss man ja erstmal selbst reflektiert haben und darüber nachgedacht haben, was mache ich eigentlich, was wird von mir erwartet, was sagt Gottes Wort eigentlich, ja, da muss man erstmal hinkommen. Also das ist jetzt auch nichts Automatisches, das ist jetzt sicherlich auch ein Prozess, ja, sich also einzugestehen, eine solche Frage zu stellen. Wenn wir als Christen also unter dem Vorsatz folgen wollen, Jesus nachzufolgen und ihm immer ähnlicher zu werden, dann sind wir auch manchmal in Situationen, ob jetzt in der Gemeinde oder im Alltag, in denen wir feststellen, dass es hier an dem einen oder anderen hapern kann oder hapert. Mir persönlich fällt das am ehesten im Beruf auf. Jetzt gehe ich doch hier hin. Mir fällt das im Beruf auf, am ehesten. Vorgesetzte wollen was von mir, ich will was von meinen Mitarbeitern. Das erzeugt nicht immer Wohlgefallen und Zufriedenheit. Wie schnell ist ein falsches Wort oder ein unüberlegtes Wort gesagt? Oder muss ich mir sogar die Frage stellen, ob ich gerade unbedacht oder eigenmächtig gehandelt habe, indem ich einfach das rausgeblasen habe, was mir gerade in den Sinn kam? Ist mir auch schon passiert. Ja, muss man ja aufpassen. Oder muss ich mir, ja, habe ich gerade gesagt, in der Berufswelt heißt das, und da geht die Berufswelt nicht unter diesem christlichen Aspekt ein, aber dadurch, dass Dinge ja dann passieren, weil irgendjemand mal was da rausgehauen hat und dann ist also großer Schaden entstanden oder ne, man kann sich jetzt sowas vorstellen, die Berufswelt sagt, think twice, heißt, denk nochmal drüber nach. Schlaf noch eine Nacht drüber, bevor du da jetzt hier einen loslässt. In der Gemeinde oder im familiären Umfeld passieren unbedachte Handlungsweisen, ja, aber auch, ganz sicher, oder auch genauso schnell. Viel schwieriger ist es also in einer Krisensituation oder sonstigen Schwierigkeiten richtig zu handeln, also in diesem Kontext hier weise zu handeln. Ja, wir können uns das vorstellen. Der Bruder, die Schwester, die geht mir voll auf den Senkel, ja, oder das Schlagzeug, das war wieder viel zu laut, da hat er reingehauen, ne? Geht gar nicht, die Predigt war viel zu lang oder völlig sinnentleert. Ich denke, da gibt es ganz viele Fragen, meine Schwester und mein Bruder wollen mir alles Mögliche mitteilen, ich muss es mir auch noch anhören, ja. Da gibt es eine ganz lange Liste, da kommt schnell viel zusammen, wenn man mal ehrlich ist. Und ich sag mal, je ernsthafter wir als Nachfolger Christi unterwegs sein wollen, umso eher fällt es uns dann vielleicht auf, dass es einem an Weisheit tatsächlich mangelt. Wir stellen also fest, tatsächlich, das war ja die Eingangsfrage eben, wir stellen fest, es mangelt mir an Weisheit. Ja. Das bedeutet aber ebenfalls, dass ich einer bin oder du, der sich in der Nachfolge befindet. Dass ich einer bin, der ja zur Gemeinde gehören will, der sich hier an Gottes Wort halten möchte, der also hier reflektiert. Und durch meinen Wunsch, Jesus nahe zu sein, das ist ja dann mein Wunsch, Jesus wird es auf seiner Seite mit Sicherheit tun, also Jesus nahe zu sein, mit meinen Geschwistern zusammen zu sein, in der Gemeinde zu sein, Gemeinschaft zu haben, versetzt mich in die Lage, diese Mangelerscheinung, dass mir da was fehlt, überhaupt bemerken zu können. Denn ansonsten, wenn wir nicht genau in diesem Zusammenhang hier unterwegs wären, auch als Christen in dieser Gemeinde, würden wir das nicht merken. Ja, wir würden unser Verhalten gar nicht in Frage stellen oder meine Werte oder mein Handeln oder mein Reden. Wer das also feststellt, ich hatte den Punkt ja eben schon mal, der merkt ja gerade, dass da ein Entwicklungsprozess abläuft. Und das finde ich eigentlich schon sehr positiv. Ja, das ist, man merkt, dass man also mittendrin ist und dass man sich verändern lassen will oder sich da zumindest in Frage stellt. Das finde ich schon mal sehr ermutigend, dass wir das merken können, dass da was passiert. Jakobus schreibt jetzt an die Christen, die sich genau in einer solchen Situation befunden haben. Wie wir eben in der Definition gehört haben, befindet man sich schnell in diesem Spannungsfeld zwischen Alltag und Sonntagmorgen, Erwartungen von Mitchristen und von Nachbarn und von Arbeitskollegen, in einem Spannungsfeld, das sich ergibt aus meinem Christsein so im Allgemeinen. Wie lebe ich das eigentlich oder was sagt Gottes Wort denn da? Ja? Also wir sind ständig irgendwo herausgefordert und ich persönlich finde mich immer öfters in Situationen wieder, in denen ich mich entscheiden muss. Dabei erkenne ich auch, dass mir eine Schippe mehr Weisheit gut täte oder ich konkret Hilfestellung benötige, weil ich einfach nicht da weiter weiß. Und wie mache ich es jetzt richtig? Ja, mir fehlt Weisheit, sowohl in der Gemeinde oder auch bei der Arbeit oder in meinem persönlichen Umfeld. Wenn man jetzt die ersten vier Verse, wir konzentrieren uns ja auf den fünften Vers, aber die ersten vier Verse kurz nochmal sich anschaut, dann sagt Jakobus ja nicht, falls ihr in schwierige Situationen kommt und euer Glaube geprüft wird, sondern wenn dies geschieht. Er geht also davon aus, dass die Christen damals, wie auch wir heute, Schwierigkeiten erleben werden und oder uns den eben beschriebenen Spannungsfeldern im Hier und Jetzt ausgesetzt werden und auch aussetzen müssen. Und Jakobus sagt auch, dass es möglich ist, von diesen Herausforderungen dennoch zu profitieren. Weil den Vers hier anders ausgedrückt, könnte ja lauten, harte Zeiten können uns lehren, Durchhaltevermögen und Ausdauer zu entwickeln. Steht ja hier. Das ist ein hochpolitisches, ganz aktuelles Thema. Ja, das Sprichwort oder die Redewendung, harte Zeiten schaffen starke Menschen. Starke Menschen schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten erschaffen schwache Menschen. Schwache Menschen schaffen harte Zeiten. Dieses Sprichwort oder diese Redewendung ist, glaube ich, sehr präsent zurzeit. Ich will nicht auf diese Bedeutung eingehen, auf die politische, aber auf den Zusammenhang hier in diesem Kontext. Es geht mir um den Zusammenhang, dass wir nur bei Herausforderungen oder wenn wir an unsere eigenen Grenzen kommen, auch wachsen können. Das ist so. Das kann ich bestätigen, das habe ich selber schon erlebt und ich denke, der ein oder andere hier auch. Wir können uns unsere Charakterstärke nicht ernsthaft ermessen, wenn wir erfahren haben, wie wir unter Druck reagieren. Solange alles gut läuft, ist es leicht, freundlich gegenüber anderen zu sein. Aber können wir dann auch noch freundlich reagieren, wenn wir ungerecht behandelt werden? Mir ist hier bei der Vorbereitung noch der Jürgen Goldner eingefallen. Der hatte ja über das Gebot, du sollst nicht töten, sprechen und wie nah das einem tatsächlich kommen kann. Und er verwies ja auf Matthäus 5. Ja, da steht ja drin, wenn du da deinem Gegenüber sagst, du Idiot, ja, da bist du da nicht besser. Da bist du richtig in Schwierigkeiten nach Matthäus 5. So, und da brauche ich nur jeden Morgen, wenn ich morgen auf die Autobahn fahre oder am Freitag zurückfahre. Also ich tue mich da schwer. Verhaltensänderung. Ja, Verhaltensänderung, die ich da tatsächlich an mir auch üben muss. Das ist ein schönes Beispiel, weil es jetzt für mich dann stimmt. Ja, andere machen das wahrscheinlich nicht so. Aber setze ich mich dem aus und sage denen, ja gut, dann lass den in Ruhe da vorbeifahren, bitteschön, ja, und dann fahre ich weiter. Ja. Die Dinge hängen ganz eng zusammen, wie wir merken. Ja. Also, wie ist jetzt die Lösung? Ja, was machen wir? Machen wir jetzt diesen Vertrauens- und Glaubensschritt? Ja? Die Frage kommt ja auf, was sollen wir tun? Und was ist die Antwort? So, bitte, er Gott. Ne? Vers 5 sagt ganz klar den Adressaten, frag Gott, da kriegst du die Antwort, ja, aber wieso denn jetzt Gott? Gott ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Er gibt gerne, lesen wir, haben wir gerade auch gesungen, und das auch ohne jede Hürde und ohne jeden Vorbehalt. Gott klagt uns nicht an und macht sein Handeln nicht von unserem Vermögen oder auch von unserem Unvermögen abhängig. Gott gibt gerne und reichhaltig. Das lesen wir hier, das wird uns zugesagt und ich denke, viele von uns wissen das auch, weil viele von uns schon genau diese Erfahrung gemacht haben, dass Gott wirkt und dass Gott Gutes gewirkt hat, dass Gott eingegriffen hat, dass Gott verändert hat, dass Gott bewegt hat. Ja? Er entscheidet nach seinem Plan. Er macht nicht alles das, was wir wollen. Ja? Gottes Weisheit kann uns auch dabei helfen, unsere Worte in den Zaum zu halten. Jakobus fordert uns ja auf, Gott zu vertrauen und an ihn und seine Möglichkeiten, ja seine Gnade und Barmherzigkeit zu glauben. Wenn unser Glaube herausgefordert wird und wir standhaft bleiben, so lesen wir es, dann werden wir Geduld und Ausdauer und damit auch einen festeren Glauben erreichen. Statt uns vor allen Schmerzen und Schwierigkeiten zu bewahren, möchte Gott, dass wir reif und integer werden, das heißt also charakterstark, charakterstärker werden. Statt über unsere Probleme zu jammern, sollten wir sie als Chance für unser geistiges Wachstum nutzen und begreifen. Das ist Gottes Wort. Danken wir Gott für seine Zusage in solchen rauen Zeiten, die sicherlich auch hier und da immer wieder kommen können, bei uns zu sein. Gott ist gegenwärtig, zu jeder Zeit. Wir wissen ihn an unserer Seite. Bitten wir ihn um die Lösung unserer Probleme. Bitten wir um Hilfe, bitten wir um Kraft. Bitten wir uns in den Situationen, wo wir gestresst sind, wo wir Schwierigkeiten haben, diese auch durchzustehen. Zusammen geht das übrigens besser, als wenn man es alleine macht und versucht. Wenn Jakobus von Weisheit spricht, meint er also nicht Wissen, sondern die Fähigkeit, unter schwierigen Umständen weise Entscheidungen treffen zu können. Wann immer wir Weisheit benötigen, können wir Gott zu Gott beten und er wird uns großzügig geben, was wir brauchen. Christen müssen nicht im Dunkeln tappen und darauf hoffen, dass sie irgendwann zufällig über eine Antwort stolpern. Gott wird und will uns, wenn wir ihn darum bitten, Weisheit geben. Das kann dann sicherlich ganz unterschiedlich aussehen und er wird da sicherlich auch nie gleich antworten, aber er wird uns Weisheit geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es aber merken werden, und zwar in unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Handeln. Diejenigen, die wir dann ja schon reflektieren und uns auch Gottes Wort aussetzen, wir werden es merken, dass wir darüber nachdenken und dass wir merken, dass Gott handelt und dass er verändern will. Das kann ganz leise sein, das kann ganz laut sein. Es beginnt mit der Ehrfurcht vor Gott und führt zu einer Lebensweise, die Gott gefallen will. Und Weisheit hat zur Folge, dass unsere Fähigkeiten, ich bleibe jetzt mal bei richtig und falsch, ne, zu unterscheiden, dass diese Fähigkeit wächst, wir entwickeln uns. Gott ist bereit, uns diese Weisheit zu geben, aber wir werden sie nicht empfangen können, solange wir eigene Ziele verfolgen und uns auch nicht auf Gott ausrichten. Das ist schon die nächste Frage. Verlassen wir uns auf Gott? Verlassen wir uns auf Gott in jeder Situation? Immer. Suche ich diesen Dialog mit Gott in einer konkreten Situation oder in einer konkreten Herausforderung? Nach seinem Weg zu fragen und die Weisheit dafür zu bekommen? Mir persönlich fallen so 2, 3 Geschichten an, da würde ich gerne mal auch eine Antwort haben. Bin ich bereit dafür? Bin ich bereit dafür, dass Gott mir auch antwortet? Da weiß man ja jetzt auch nicht genau, was kommt. Ne? Wir lesen nochmal in Vers 6 kurz. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt hin und her. Um Gottes Willen zu erkennen, müssen wir sein Wort lesen und ihn um Rat fragen, wie wir es denn dann auch befolgen können. Dann müssen wir tun, was er sagt. Hört sich einfach an, aber ist doch oft so schwer. Hier gilt es, mutig zu sein, Vertrauen zu haben, Schritte zu wagen. Wir müssen nicht nur an die Existenz Gottes glauben, sondern auch an seine liebende, alltägliche Fürsorge. Dazu gehört das Vertrauen auf Gott und die Erwartung, dass er unsere Gebete hören und beantworten wird. Wir müssen unsere skeptische Einstellung ablegen, wenn wir zu ihm kommen. Gott erhört nicht jeden gedankenlosen oder auch selbstsüchtigen Wunsch. Wir müssen die Zuversicht haben, dass Gott unsere Wünsche mit seinen Absichten abstimmen wird. Das bedeutet für mich auch, das immer wieder konkret zu üben und diese Erfahrung mit unserem Herrn zu machen. Das geht nur durch Wiederholung. Das geht darum, sich auch immer wieder neu darauf einzulassen und diese Schritte zu wagen und es auch zu wollen. Ich komme zum Ende. Wir werden ermutigt, unseren Glauben in die Tat umzusetzen, auch in der kommenden Woche, in der vor uns liegenden Zeit, bei Herausforderungen, wenn es schwierig wird, wenn wir an unsere eigenen Grenzen geführt werden sollten. Dass wir glauben und als Christen unterwegs sind, das ist ja schnell gesagt, oder? Aber wahrer, lebendiger Glauben, wie es so schön heißt, führt zu unweigerlich auch zu Taten. Taten, die eine Veränderung, die meine Veränderung mit sich bringen. Taten, die Auswirkungen auf mein Umfeld dann haben werden. Taten, die möglich sind, weil Gott Glaube, Vertrauen und Weisheit geschenkt hat. Und Taten, die möglich sind, weil wir Gott darum gebeten haben. Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er selbst ist die Liebe. Er ist unsere Rettung und er ist unser Heil. Haben wir vorhin auch gesungen. Ja? Vertrauen wir unserem Herrn, bleiben wir beständig im Glauben und ermutigen wir uns auch gegenseitig, gemeinsam auch hier als Geschwister in dieser Gemeinde, gemeinsam auf diesem Weg zu bleiben und zu gehen. Fragen wir Gott, was sein Plan mit unserem Leben ist, in einer speziellen Situation, in dem Umgang mit einer bestimmten Person, was auch immer. Gott wird reichlich schenken, diese Zusage haben wir hier, das wünsche ich uns, Gott helf uns dabei. Amen.